Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir sind, meine Frau und ich, wir sind seit 8 Jahren im Haus der Stille und leiten dort das Haus. Bin sehr dankbar, dass wir dort sein können. Wir feiern sogar dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ihr seid herzlich eingeladen Ende August ins Haus der Stille. Habt sogar ein bisschen Material dabei, wer das mal lesen möchte. Sicherlich ist es bei euch im Haus, ich weiß es nicht, noch nicht so oft vorgekommen, dass jemand hier so durch die Reihen geht und Fragen stellt, oder? Nickt mal oder schüttelt mal den Kopf. Also kommt nicht jeden Sonntag vor. Ja, wunderbar. Na? Und ich habe gemerkt, ich habe ganz unterschiedliche Fragen gestellt. Eine schmerzhafte Frage habe ich nicht gestellt, wie gestern das Champions-League-Finale ausging. Die lassen wir mal weg, so eine schmerzhaften Dinge. Für manche, manche freuen sich ja auch darüber, aber wie gesagt. Und manchmal ist jemand von euch schon mal, ich habe keine Treppe, sonst hätte ich das heute hier vorne nochmal vorgeführt. Wäre dann mal hier nach vorne gestolpert. Ihr hättet euch vielleicht gewundert, was macht der denn da, kann ja nicht richtig laufen oder so. Aber ihr seid vielleicht auch schon mal in eurem Leben irgendwo mal gestolpert auf dem Weg, oder? Kennt jeder schon mal, also ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Und manchmal ist es so, dass so ein Stolpern uns daran erinnert, wir müssen mal auf den Weg achten. Und manchmal ist es so, wenn wir Fragen gestellt bekommen, dass wir mal darüber nachdenken müssen, ja, was antworten wir denn jetzt? Manche Frage, da können wir gleich gar nicht so antworten, aber bei manchen wissen wir sofort Bescheid. Ja, wie man heißt, kann man zur Not nochmal im Ausweis nachschauen. Ja, aber hier so ob der Job Spaß macht oder so, das hat schon was mit Berufung zu tun, nicht immer nur mit Spaß und so vielleicht. Ne? Aber es gibt Dinge in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, Fragen, über die müssen wir einfach auch mal nachdenken. Und da müssen wir auch Antworten haben. Und so ging es mir, als ich mal darüber nachdachte, warum glaube ich eigentlich an Jesus? Warum bin ich Christ? Ich weiß nicht, ob ihr das euch auch schon mal gefragt habt. Warum folge ich Jesus nach? Wie antworte ich jemanden, der Jesus nicht kennt? Wie kann ich jemandem helfen, der auf seinem Lebensweg ins Stolpern geraten ist und sich fragt, kann dieser Jesus der Weg sein, auf dem ich ans Ziel komme? Wie kann ich einen müde gewordenen Jesus-Nachfolger, einen Christen, neu ermutigen, wenn der mich fragt, warum bist du Christ, warum glaubst du noch an Jesus? Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Und ich möchte euch darin ermutigen, dass es sich wirklich lohnt, mit Jesus zu leben. Ich möchte die ermutigen, die vielleicht schon ganz lange auf dem Weg mit Jesus sind. Dass sie an Jesus dranbleibt, liebe Schwester. Du hast gesagt, du bist schon so lange hier in der Gemeinde, ja, jung geblieben im Glauben. Ja. Und ich habe jetzt auch bei der Bundeskonferenz, ich war auch da, eine 87-jährige Schwester kennengelernt. Und es war köstlich, ihr zuzuhören, wie sie nach so einem langen Glaubensleben immer noch fröhlich ihren Glauben bezeugt. Das war einfach toll. Bleibt dran und ermutigt auch andere. Ich möchte die ermutigen, die vielleicht erst vor kurzem ihr Leben Jesus anvertraut haben. Bleib an ihm dran. Euer Glaube wird nicht enttäuscht. Auch möchte ich die ermutigen, die heute Morgen hier sind, die aber noch so unentschlossen sind, die noch Zweifel haben, die noch nicht so richtig wissen, wo geht der Weg hin, die vielleicht schon so ein Stück hören, dass Jesus sie ruft in die Nachfolge, aber sie noch keine Entscheidung getroffen haben. Als ich mich über diese Frage nachdachte, fiel mir ein Text meiner ersten Jugendstunde ein. Die ist so vielleicht jetzt 5 Jahre her. Nein, 30 Jahre mindestens schon her. Ja, also ich war tatsächlich auch mal jung, aber es ist doch schon eine ganze Weile her. Und dieser Text, das ist nicht dieselbe Predigt wie damals. Also ich habe die gar nicht mehr irgendwo abgespeichert, aber damals gab es noch keine Computer. Aber ich möchte euch ein wenig auch in mein Herz hineinschauen lassen. Dieser Text steht im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8. Und da heißt es, Vielleicht kennen wir den Text ja auch. Wer weiß, was da steht? Sind wir schon wieder beim Fragen? Die Bibelkundigen. Jesus Christus, wenn ich so anfange, ist derselbe? Wunderbar. Manchmal braucht man bloß so einen kleinen Anschub, dann weiß man es gleich. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn das stimmt, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, und ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist, dann hat dieser Herr nicht nur etwas mit meiner Vergangenheit zu tun, dann ist es nicht nur so ein verstaubter Heiliger, der irgendwann da mal über die Erde gewandelt ist, gestorben ist und sich die Leute darüber streiten, ob er nun wirklich heute noch lebt, sondern ich glaube daran, dass er lebt und dass er nicht nur etwas mit meiner Vergangenheit zu tun hat, sondern auch mit meiner Gegenwart zu tun hat, jetzt in der Zeit, wo ich jetzt lebe, und auch mit meiner Zukunft zu tun hat. Ich habe für mich ganz persönlich, und vielleicht könnt ihr sie mit mir teilen am Ende der Predigt, ich habe für mich eine ganz klare Aussage formuliert. Ich glaube an Jesus Christus, weil er meine Vergangenheit bewältigt hat, meine Gegenwart in seiner Hand hält und meine Zukunft durch ihn gesichert ist. Ich bin noch nicht fertig mit der Predigt. Es kommen natürlich noch die Unterpunkte, wo ich dann noch später noch mal drauf zurückkommen werde. Nein, aber wir fangen jetzt an. Punkt 1, meine Vergangenheit ist bewältigt. Vielleicht erinnern sich einige der älteren Jugendlichen, so wie ich, so an das Buch Das Kreuz und die Messerhelden. Wer kennt das? Wunderbar. Und dieser David Wilkerson, der dieses Buch schreibt, der erzählt, wie er unter Jugendlichen angefangen hat, in New York zu arbeiten. Er beschäftigte sich mit Mördern, mit Dealern, Prostituierten und anderen Gestalten, die uns wohl das Fürchten lehren würden. So einer war ich nicht, also keine Angst, bevor ich mich zu Jesus bekehrte. Meine Mutter war und ist gläubig und sie nahm mich schon als kleines Kind mit in den Gottesdienst. Sie betete mit mir und mit meinem Bruder und erzählte mir von Jesus. Ich wuchs fromm auf, aber das macht letztendlich wirklich nichts. Niemand geht verloren, weil er ein Mörder ist, oder er wird gerettet, weil er fromm erzogen worden ist. Die biblische Wahrheit, die ich erkennen musste, auch für mein Leben, ist eine ganz andere. Die steht in Römer 3, Vers 23, wer das nachlesen möchte. Da steht, denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Ein ganz ernster Vers. Einige Verse vorher lesen wir in Vers 12, dass da keiner ist, der Gutes tue, auch nicht einer. Und in Galater 3, Vers 22 heißt es, dass die Schrift alle unter die Sünde eingeschlossen hat. Das ist doch verheerend eigentlich und entmutigend. Das passt doch so gar nicht in unsere Zeit, wo doch in jedem Menschen so ein guter Kern steckt oder stecken soll. Und mancher nur Schlechtes tut, weil sein Umfeld nichts anderes zulässt. Ich bin ja in der DDR groß geworden, wie die meisten wahrscheinlich von euch. Und normalerweise müsste es uns allen gut gegangen sein in der DDR, weil das war ja eigentlich die optimale Gesellschaftsordnung. Der Lehrer für Marxismus, Leninismus bei meiner Ausbildung, zum Glück braucht ihr das heute nicht mehr haben, der sagte, der Alkoholkonsum in der DDR ist nur ein Überbleibsel des Kapitalismus. Und dann habe ich mich gemeldet, weil ich zufällig vorher eine Statistik gelesen habe, die also auch in der DDR zu lesen war, dass der Alkoholkonsum in der Bundesrepublik bei ca. 10 Liter reinen Alkohols pro Kopf lag und in der DDR auch nach 35 Jahren DDR bei 12,2 Liter. Das habe ich ihn gefragt, wie das zustande kommt. Und er war sehr verlegen und wusste keine richtige Antwort. Aber es geht hier nicht um eine Moralisierung unserer Gesellschaft. Das, was in unserer Welt geschieht an Krieg, an Ungerechtigkeit, an Ehebruch, an Lüge, an Gier und Menschenverachtung, an Unversöhnlichkeit, das ist wirklich furchtbar. Und was besonders schlimm daran ist, was ich jedenfalls so als ganz schlimm auch empfinde, dass wir das alles auch in der Gemeinde Jesu finden. Man versucht es vielleicht zu erklären, zu verharmlosen, oder es gibt sogar theologische Erklärungen, die Sünde rechtfertigen wollen. Und ich sage euch nochmal sehr deutlich, auch das ist Gott ein Greuel, dass wir Sünde rechtfertigen. Aber all das, was wir an Auswirkungen erleben oder das, was wir erleben in unserer Welt, das sind Auswirkungen des einen Faktes. Der Mensch lebt getrennt von Gott. Das hat seinen Ursprung bei Adam und Eva, da will ich jetzt nicht mit anfangen. Aber das heißt Trennung von Gott, Sünde. Nicht die Sünden, sondern Sünde. Getrennt, Zielverfehlung. Auch ich, der ich christlich erzogen worden bin und nichts wirklich Schlimmes angestellt habe, glaubt mir, bin verloren. Auch ich bin verloren, wenn ich Jesus nicht die Herrschaft in meinem Leben überlasse. Wenn ich nicht meine Knie gebeugt hätte, ihm meine Sünden bekannt hätte und gesagt, Jesus, sei du mein Herr. Vergib mir mein Ungehorsam, vergib mir meine Sünden und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und ich danke dir für dieses Gnadengeschenk, das du mir gibst. Und ich darf heute Morgen hier vor euch stehen als Begnadigter, als einer, der Gnade empfangen hat. Ich war so, wie es im Epheserbrief heißt, ich war Fremdling und ohne Bürgerrecht. Aber jetzt bin ich durch die Gnade Gottes sein Hausgenosse. Das ist etwas Wunderbares, worüber ich gern auch etwas sage. Nichts, was mich vorher von Gott getrennt hat, steht noch gegen mich. Der Schuldbrief, so wie es in der Schrift heißt, ist, der gegen mich war, ist zerrissen. Kolosser 2, Vers 13 können wir so einen wunderbaren Vers lesen. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und in Römer 10, Vers 10, da heißt es, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, wird man gerettet. Ich darf das hier bezeugen. Ich bin aus Gnade gerettet. Ich möchte euch alle einladen, die ihr diesen Schritt noch nicht getan habt. Gebt ihm euer Herz. Gebt diesem Jesus euer Leben. Übertragt ihn die Verantwortung für euer Leben. Kommt zu ihm, auch der du vielleicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist und eigentlich alles weißt. Gib ihm dein Leben. Komme zu ihm, der du vielleicht auch in deinem Inneren kaputt bist und dein Leben vielleicht nur noch so als Müllhaufen empfindest. Gib ihm dein Leben. Komme zu ihm, der du vor den Menschen und vor den Geschwistern vielleicht gut dastehst. Aber in deinem Inneren brennt die Sünde und mach dich unglücklich. Wisst ihr, in unserer Seelsorgepraxis im Haus der Stille erleben wir manche Dinge. Die will ich nicht verurteilen. Überhaupt gar nicht. Oder die Menschen nicht verurteilen. Aber ich bin immer froh, wenn Schuld bekannt wird. Wenn Schuld weggegeben wird. Gib ihm heute neu dein Leben. Als zweites möchte ich sagen, meine Gegenwart ist in seiner Hand. Ein Leben mit Jesus, das haben wir vielleicht alle schon gemerkt, ist kein Schweben auf rosa Wolken. Es gibt auch im Leben eines Christen genug Dinge, die einen anfechten wollen, die einen müde machen wollen. Immer wieder passiert es auch, dass wir sündigen, dass wir Dinge falsch tun, dass wir ungerecht sind. Ja, dass ich zu allen nett bin vielleicht, aber wenn meine Frau was von mir will, ja, so, da ist man nicht ganz so freundlich. Ja, oder das dauert, wenn mich jemand fragt, ob ich helfen kann beim Renovieren, das mache ich sofort, aber wenn ich unseren Flur renovieren soll, das dauert ein paar Jahre. Ja, aber vielleicht kennt ihr das. Aber ich weiß, dass ich bei Jesus Vergebung empfange. Ich weiß, dass ich, dass Gott mich Stück für Stück weiter verändern wird. In 1. Johannes 1, Vers 9, da steht das, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen, dass wir uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und uns unsere Sünden vergibt. Aber kann dieser Jesus auch in meinem praktischen Leben etwas tun? Wir leben ja mitten im Alltag. Kann er uns beschenken? Kann er auch in deinem und meinem Leben sich als der Lebendige erweisen, so wie er es ja auch in Offenbarung Kapitel 1 bezeugt: Fürchte dich nicht, sagt dieser lebendige Jesus zu Johannes. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und zu Gottes Ehre möchte ich das ganz deutlich sagen, dass der Herr auch ganz praktisch in unserem Leben, in meinem Leben immer wieder auch eingreift. Vielleicht ein paar Beispiele, weil ich möchte das ja nicht nur theoretisieren, sondern ich möchte euch sagen, wie ich das auch so ein Stück erlebt habe. Es ist ein Punkt der Arbeit. Es ist ja nicht immer ganz so einfach, Arbeit zu finden. In Jena ist, glaube ich, ganz gut, oder? Mit Arbeit, da ist nicht so. Ja, ich bin übrigens ganz froh, fällt mir gerade ein, bin auch dankbar, hier zu sein, um mal die Stadt auch von einer anderen Perspektive zu sehen. Ich fahre normalerweise immer die A4 oben lang und sehe immer bloß diesen großen Klotz da an der Autobahn und denke, die armen Jena. Aber wenn man hier so durchfährt, dann beglückwünsche ich euch zu eurer schönen Stadt. Ja, wie gesagt, ich muss auch noch arbeiten und ich hatte da mal gerade so bei Aldi angefangen. Aldi kennt ihr wahrscheinlich, ja, wo es Aldi guten Sachen gibt. Und ich war da Filialleiter, war so ein halbes Jahr dort, habe gerade meinen festen Arbeitsvertrag bekommen. Und dann kam ein Bruder auf mich zu, hatte eine Baufirma mit einem Baustoffmarkt. Ich habe vorher mal zu DDR-Zeiten Fliesenleger gelernt. Und da sagt er: Mensch, du bist doch Fliesenleger. Ich habe ganz nette Kolleginnen bei mir, aber die haben keine Ahnung von der Praxis und so. Aber du könntest es doch machen. Und dann hat er mir, also Traumjob, ja, Westgehalt, Umsatzbeteiligung, also im Ort wohnen, beim Freunden arbeiten, also war toll. Und ich habe gesagt: Du, ich bete mal darüber. Ich will nicht einfach so Knall auf Fall anfangen, ich will darüber beten. Und das habe ich getan. Und ich sage euch, ich habe keinen Frieden über die Sache bekommen in meinem Herzen. Und er fragte mich nochmal: Thor, was ist denn jetzt? Und ich sagte: Du, tut mir leid, ich habe kein grünes Licht vom Herrn. Ein Vierteljahr später war diese Firma Konkurs. Wir sind heute noch befreundet. Ich habe mit ihm manche Dinge dann auch später noch zusammen gemacht. Aber er sagt: Ich bin so dankbar, dass du damals auf Gott gehört hast. Ich hätte dir nicht mehr in die Augen schauen können, wenn ich dich von einem festen Arbeitsplatz weggeholt hätte. Und nach wenigen Monaten wärst du arbeitslos gewesen. Wir haben das erlebt, als wir vor 9 Jahren inzwischen angefangen haben, darüber nachzudenken oder darüber zu beten, ins Haus der Stille zu gehen. Wir sind Mitglied im Haus der Stille, meine Frau und ich. Und ich war da mal zu einer Mitgliederversammlung, da hieß es: Der Ernst Winkler, den kennen vielleicht noch einige von euch, der geht in Ruhestand. Und dann bin ich nach Hause gefahren, fröhlich, und habe gesagt: Leute, betet mal fürs Haus der Stille, die suchen einen neuen Heimleiter. Und ich habe das also mit mir überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Also was ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, ist, dass meine Frau schon ein Jahr vorher angefangen hat, um eine Vision für unsere Ehe zu beten. Nicht, dass unsere Ehe am Scheitern war, aber sie war unzufrieden, weil ich von früh um 6 bis abends um 8 arbeiten war und kaum zu Hause. Unsere Kinder haben wir manchmal nur klein gesehen, habe ich nur schlafen gesehen. Das war auch nicht wirklich schön. Und sie hat gebetet. Und 14 Tage später kommt ein Ehepaar zu uns in den Gebetskreis und die sagt: Mensch, eigentlich wollen wir es dir nicht erzählen. Aber wir haben den Eindruck, das ist eigentlich für euch etwas dort im Haus der Stille. Meine Frau wurde gleich so ein bisschen schon bewegt, sag ich mal. Und wie wir Männer so sind, wir sind natürlich nicht so für Gefühle, wir sind stark und wir lösen unsere Probleme selbst, auch wenn es das Letzte ist, was wir tun und so, ne? Und dann hat man mal ein bisschen so grob gesagt, an einer Stelle habe ich dann irgendwann mal gesagt, als sie mich so nochmal gefragt hat: Träum weiter, habe ich gesagt. Ja, so der Ernst Winkler, solche Schuhgrößen als Heimleiter, ja, da passe ich nie rein in diese Geschichte. Aber Gott, sie ist dann zu ihrer Freundin gegangen, hat ihr Leid geklagt und hat gesagt: Bete einfach weiter. Und Gott hat bei mir in meinem Herzen etwas verändert, sodass bei mir auch so ein Wunsch entstand oder die Frage entstand, ob es nicht doch was sein könnte. Und dann haben wir wirklich erlebt, wie Gott handelt. Er hat Leute angesprochen im Haus der Stille. Wir waren dort zu einem Lobpreistag. Da sprach uns dann eine Frau an mit ihrem Mann zusammen. Die sagte zu meiner Frau, das passt überhaupt nicht in die Gebetszeit. Wir kannten die nicht, also wir haben die erst über ein Jahr später, wussten wir, wie die heißen. Die haben gesagt, wir haben den Eindruck, das ist hier euer neues Zuhause. Und dann haben wir weiter gebetet und dann kamen noch so zwei, drei Dinge. Wir haben mit niemandem darüber geredet, über das, was wir so in unserem Herzen bewegt haben. Aber Gott hat zu uns geredet. Und so haben wir die Berufung zum 1.3.2004 so erlebt. Wir erleben das auch im Haus der Stille, wie Gott uns hilft. Es war so ein, letztes Jahr zum Beispiel, hatten wir zum Ende Februar hin, fehlte ein bestimmter Betrag, den wir brauchten, um nicht ins Minus zu rutschen. Und wir haben gebetet, wie wir das regelmäßig machen. Und dann kam dieser Tag, wo wir eigentlich unsere Überweisung zu machen hatten. Und es fehlte immer noch so viel, dass wir mit dem, was wir hatten, nicht ausgereicht hätten. Und ich hatte schon mit jemandem vom Vorstand gesprochen und dann auf einmal kam die Sekretärin hinter mir und sagt, Thoralf, kennst du den und den? Ich sage, ja, der hat diese Summe überwiesen. Und es war eine große Summe und wir konnten alles bezahlen und es blieb aber noch etwas übrig. Und da hat unsere kleine Tochter gesagt, die sagt, Papa, du brauchtest doch bloß so viel. Jetzt habt ihr aber so viel bekommen. Dürfen wir den Rest jetzt haben? War ja clever. Und da bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und gesagt, sie hat eigentlich recht. Und dann fiel uns auf, dass wir noch einen Kreditbetrag zu zahlen hatten und eine Ölrechnung war fällig. Und da waren auch das übrig gebliebene Geld weg, wie Gott genau auf den Punkt gebracht hat. Und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, wie kommst du dazu, uns so viel Geld zu überweisen? Und er sagte, ich habe ein Problem, sagte er. Ich habe den Eindruck, dass ich zwischen mir und Gott wie so eine Wand ist. Ich habe den Eindruck, er hört mich nicht oder er redet nicht mehr mit mir. Und dann habe ich ihm gesagt, du weißt du, deine Summe kam auf den Punkt. Und dann merkte ich, wie seine Stimme so ein bisschen brüchig wurde auf der anderen Seite des Telefons und er sagt, Gott redet mit mir. Das war für den eine teure Angelegenheit. Vor allem, zumal er noch Schwabe ist. Aber er kam dann auch ins Haus der Stille und wir konnten lange auch seelsorgerlich miteinander umgehen und er ist ermutigt auch nach Hause gefahren und das ist so ganz toll und so erleben wir das. Ein Punkt ist auch die Ehe. Ich bin glücklicherweise jetzt über den Zenit hinaus, ich bin fast 22 Jahre verheiratet, bin dankbar, dass ich mir keine Frau, nicht mehr in dem Alter bin, mir eine Frau zu suchen, das ist schon klar. Und ich habe aber auch wirklich dafür gebetet. Und wie man das so macht als junger Mann, selbstverständlich. Ne? Und es gab so zwei Mädels, ja, ich sag, die sind toll. Die eine hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Das heißt nicht, dass die mich mochten oder so, aber. Und dann habe ich satt gehabt. Da habe ich gesagt, bin ich auf meine Knie gegangen, weiß noch so, in meinem Zimmer. Und habe gesagt, Gott, was ist jetzt dran und so. Und es kam ganz deutlich in meinem Herzen die Esther. Ja? Naja, wie man das so macht als gläubiger junger Mann, man geht hin zu dieser jungen Frau und sagt, der Herr hat mir gesagt. Ja, ihr lacht, aber ich habe es so gemacht. Ich glaube, das hat alles ein bisschen verzögert, die ganze Geschichte. Gott ist dann seinen eigenen Weg gegangen mit meiner Frau und wir sind tatsächlich zusammengekommen und das war gut so und es ist gut so bis heute und ich freue mich darüber. Und ich mache euch Mut, ihr jungen Leute. Ich mache euch wirklich Mut, die ihr auch in dieser Frage darum ringt. Seid da sehr ernsthaft. Macht es nicht so wie ich. Umwerbt auch dieses Mädchen oder das hat sie verdient. Aber spielt auch nicht miteinander. Dass nicht falsche Erwartungen geweckt werden, sondern ringt auch darum, dass ihr auch auf diesem Gebiet, ihr Jungen und Mädels, auch Heranwachsenden, dass ihr da treu seid. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch in eure Situation auch hineinredet, dass er euch das ganz klar machen möchte, was es ist. Unsere Tochter ist gerade so in dem Alter, ich will, habe ihr angeboten, ihr zu helfen, aber... Wir erleben das als Familie. Wir waren noch, haben in Delitzsch gewohnt und wir, unsere Johanna, die war ganz klein, die konnte gerade so die Treppen runterlaufen. Wir haben den Großen gesagt, sie soll aufpassen auf ihre kleine Schwester, wenn die wach wird, und sie zu sich holen da. Und meine Frau war unterwegs, sie hatte Papier weggebracht, so in dem Container. Und dann kommt sie zurück und dann steht ein Mann dort mit unserer kleinen Tochter an der Hand draußen auf der Straße und sagt, gehört die hierher, hier ist die Tür offen. Ja, wo haben sie, die stand mitten auf der Straße, vielleicht so 2 Jahre alt, ne? 2 Jahre alt. Und haben wir erlebt, wie Gott Bewahrung schenkt, weil wir auch unsere Kinder immer wieder dem Herrn anbefehlen. Die haben den beschrieben, meine Frau hat diesen Mann beschrieben und später erzählten unsere großen Kinder, das hat die Johanna sich in einem Fahrrad eingeklemmt, die haben sie hinten auf den Gepäckträger raufgesetzt und da hat sie sich mit dem Fuß so zwischen eingeklemmt. Und da kam ein Mann und hat ihnen geholfen und sie beschrieben den gleichen Mann. Wir wissen es nicht, wer es war. Aber wir glauben daran, dass Gott das Gebet für unsere Kinder erhört. Und deswegen bitte ich euch auch, ihr Eltern, ihr Großeltern, betet für eure Kinder, lasst nicht nach, sie dem Herrn anzubefehlen. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben 20 Nichten und Neffen und da sind nicht alle auf dem Weg mit Jesus. Aber wir wollen nicht nachlassen, für sie zu beten, dass sie Jesus finden, dass sie zu ihm kommen, weil es sich wirklich lohnt. Wie erleben wir das als Familie? Wir haben, ich weiß noch, kann mich mal erinnern, unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen und unser Finanzhaushalt war wirklich am Ende. Und die Reparatur sollte 100 Euro kosten. Da haben wir gesagt, wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir aber diese 100 Euro von einem anderen, der nicht wusste von unserer Situation, auch geschenkt bekommen, sodass wir diese Waschmaschinenrechnung bezahlen konnten. Oder wenn es um Lehrstelle geht. Unser Sohn, der ein gutes Schulzeugnis hatte, aber so von seiner Art her so ein bisschen anders ist als ich, so ein bisschen introvertierter vielleicht. Und wir wussten von Leuten, die 50, 60 Bewerbungen geschrieben haben. Und er hat 5 geschrieben und die erste, die er geschrieben hat, da ist er rangekommen und ist bis heute nach im zweiten Lehrjahr auch sehr glücklich dort in seiner Lehrstelle. Es lohnt sich wirklich, für die Alltagsdinge auch zu beten. Ich bin tief betroffen, das zu hören von eurem Pastor, dass er krank geworden ist. Und ich habe das nicht in der Schärfe erlebt, aber für uns doch schon sehr herausfordernd, wo ich vor einigen Jahren doch so krank war, dass ich für mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen habe, wo auch die Ärzte noch nicht richtig wussten, wo der Weg hingeht. Und wir auch als Familie das nicht wussten. Und das hat Gott uns dahin hindurchgeholfen, auch durch diesen Weg, hat auch in unsere Situation hineingeredet. Du hast vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ein anderer ist der Meinung, dass ja, die anderen schon, du hast es vielleicht erlebt, aber für mich interessiert sich Gott nicht. Und ich möchte heute Morgen dir das auch ganz deutlich sagen, glaube dieser Lüge nicht. Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Und wir denken an diese eine Frau, die schon, was wir im Lukas-Evangelium lesen können, die schon so lange krank war. Und sich von hinten an Jesus ranschleicht und ihn am Gewand berührt und merkt, dass sie gesund wird. Und Jesus das auch merkt. Und er sie anspricht. Mitten in der Menge weiß Jesus ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Jesus ist kein Gott der Masse. Oder wenn wir an Bartimäus denken, der da sitzt, der blinde Mann. Und dann ruft er nach Jesus. Und dann fragt Jesus ihn, was soll es denn sein? Und er sagt, eine gelbe Armbinde mit 3 schwarze Punkte und einen neuen Deckel, neue Schüssel zum Sammeln. Der sagt genau das, was ihm fehlt, dass er gesund wird, dass er wieder sehen kann. Wir können konkret sehen, du kannst konkret mit deinem Anliegen vor den Thron Gottes kommen. Ich mache dir Mut. Probier das aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass der treue Herr für seine Kinder sorgt. Bringe deine Anliegen im Gebet zu ihm. Und manchmal ist es auch gut, Geschwister dazu zu holen. Und vielleicht müssen wir auch als Gemeinde Jesu vielleicht wieder noch mehr darauf achten, ob es jemand gibt, der unsere Hilfe benötigt. So wie wir es in Markus 2, Abvers 1 lesen können, als diese vier Freunde diesen kranken Mann vor die Füße Jesu legen. Und das war nicht einfach. Die mussten das Dach abnehmen. Das war bestimmt nicht so leicht. Gott möchte auch für dich sorgen, da bin ich ganz sicher. Mein letzter Punkt, meine Zukunft ist gesichert. Auch wenn man das mir vielleicht nicht ansieht, ich bin schon über 40 Jahre alt und das ist ein Alter, in dem man normalerweise auf dem Arbeitsmarkt nicht wirklich Chancen hat. Also ich habe mal so Anzeigen gelesen, bevor ich ins Haus der Stille gekommen bin, da war ich ja noch deutlich jünger und ich habe gedacht, ich bin völlig verblödet. Ich hätte mich auf keine Stelle bewerben können, was die da gefordert haben. Ja, 30 Jahre Berufserfahrung, 25 Jahre alt oder irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Es ist dann schon so, wenn so Existenzängste kommen, dass man sich fragt, wie soll ich meine Familie ernähren? Wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Wie entwickelt sich die Weltlage? Wie geht es in Griechenland weiter? Oder im Nahen Osten? Wie geht es in Deutschland weiter? Fragen über Fragen, zu denen wir nur Vermutungen anstellen können. Wir als Kinder Gottes, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, wir stehen zwar mittendrin, aber wir dürfen gelassen sein, weil wir nicht krampfhaft für unsere Zukunft sorgen müssen. Wir müssen nicht alle Eventualitäten bedenken. Ehe unser treuer Herr hat uns fest zugesagt, dass er bei uns ist, alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Ist das nicht verrückt, dass wir uns als Kinder Gottes, als Diener des Herrn aller Herren, mehr um die Dinge sorgen, was sogenannte Zukunftsforscher erzählen? Sowas gibt's. Da wird ein aufgezählt, was man alles verpasst und was weiß ich, auf was man achten muss. Das eine sagt, kauft euch ein, dass ihr mindestens vier Wochen Lebensmittel habt. Wenn es mal anders kommt, legt alles an Gold an, wenn das Geld nicht mehr wert ist. Das sind Christen, die das erzählen. Also nur zu sagen. Vieles bestimmt unser Denken und wie oft ist unser Herz darüber verzagt, was in den Zeitungen steht. Junge Leute sagen vielleicht heute, es ist nicht mehr richtig, Kinder in die Welt zu setzen, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Das haben Generationen vor uns auch schon nicht gewusst und haben als Gläubige auch das fünfte oder sechste oder auch die anderen Kinder, die dann noch kamen, als Gabe Gottes angesehen. Übrigens stellte ein Professor seinen Studenten folgende Frage. Eine Frau ist schwanger, sie hat bereits 8 Kinder, 3 sind taub, 2 sind blind, 1 ist geistig behindert und sie ist akut an einer Geschlechtskrankheit erkrankt. Würden Sie unter diesen Umständen eine Abtreibung empfehlen? Das Votum fiel klar aus. Und da sagte der Professor, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gerade Ludwig van Beethoven umgebracht. Ältere Geschwister ziehen zusammen, ohne zu heiraten, weil sie Angst haben, dass die Rente nicht reicht. Auch wir haben das als Familie oft genug erlebt, dass wir so wenig Geld hatten, dass wir wirklich nichts mehr kaufen konnten. Und wir haben aber erlebt, wie Gott uns versorgt. Obwohl, das sage ich auch, nicht immer leicht zu ertragen ist. Das sage ich dazu. Wir haben es auch als Haus der Stille in einem Gebetsträgerkreis, saßen wir zusammen, wir haben uns Gedanken gemacht, Haus der Stille in 10, 15, 20 Jahren. Wir haben uns das Haus angeguckt, was alles auch schon getan wurde und was noch gemacht werden muss, auch an Reparaturen. Da war mein Herz so ein bisschen bang. Und nächsten Tag habe ich in der Bibel gelesen, da steht in Matthäus 6, Vers 34, so seid nun um nichts besorgt. Und da war ich getröstet. Das heißt nicht, dass wir aufhören zu arbeiten, dass wir nicht aufhören, uns Gedanken zu machen. Aber wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Dazu ermutige ich euch. Das ist keine Phrase, keine Einbildung und kein Vertrösten, sondern wir dürfen es glauben, weil Gottes untrügliches Wort es uns verheißt. Uns als seine Kinder erwartet uns noch viel mehr. Etwas, das nach meiner Meinung zu wenig Beachtung findet unter den Gläubigen. Wir haben eine himmlische Heimat. Wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Von welche wunderbare Aussicht ist das? Und wir lesen, dass Gott selbst uns alle Tränen abwischen wird. dass kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Welche wunderbare Aussicht. Und es ist auch der Wunsch Jesu, den wir in Johannes 14, Vers 3 lesen, der mich sehr bewegt. Und da sagt er, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das ist Jesu Wunsch für uns. Das ist sein Wunsch. Er möchte mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern zusammen sein. Unser Herr hat sich danach gesehnt, mit seinen Jüngern das Passa zu feiern. Und er hat auch gesagt, dass er es nicht mehr feiern wird, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. In Lukas 13, Vers 29 können wir lesen, dass aus allen Himmelsrichtungen Menschen kommen werden und am Tisch des Herrn sitzen werden, die durch die enge Pforte gegangen sind. Ich war mal bei einer Urnenbeisetzung und ich habe mich gefragt, was bleibt da übrig von einem Menschen? Ein Häufchen Asche, verbuddelt unter einem grünen Rasen? Was verbirgt sich zwischen den Daten auf dem Grabstein? Wie ist es mit dir, mit deinem Leben? Gehört es Jesus ganz oder hast du dir noch ein Hintertürchen offen gelassen? Ich kann diese Frage nicht für dich beantworten. Aber ich möchte dich herzlich einladen, in allem Gott zu vertrauen. Er kennt deine Situation, er kennt deine Lage. Glaub mir, er meint es gut mit dir, auch wenn du manchmal einen anderen Eindruck gewinnen kannst. Wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus erlahmt ist, wenn dein Vertrauen auf ihn am Schwinden ist, liefere dich ihm noch heute aus. Ihr, die in eurem Leben so viel Segen erlebt habt, bleibt an Jesus und ermutigt die Geschwister. Und auch dich, der du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Er hat vor langer Zeit schon eine Entscheidung für dich getroffen, als er auch deine Sünden auf sich nahm und auch für dich von seinem Vater verlassen wurde. Entscheide dich noch für heute für ihn. Zögere es nicht länger hinaus, denn er hat auch deine Vergangenheit bewältigt. Er will heute für dich sorgen und er möchte dich als sein Kind im Vaterhaus bei sich haben. Amen.